Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Folge 118. Erich Frischenschlager ist am Mikrofon und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Vor dem Mikrofon habe ich Stefanie Plischnecker. Sie ist Spezialistin für Regenerationsmanagement im Leistungssport und dieses Wissen gibt sie im Olympiazentrum in Kärnten weiter an ihre Athletinnen und Athleten. Sie war schon bei mehreren Olympiaden dabei und dort betreute sie ihre Schützlinge auf die Wettkämpfe. Stefanie ist Physiotherapeutin und ausgebildete Sportwissenschaftlerin und hat ein Masterstudium für Sportphysiotherapie absolviert. Also sie weiß auf jeden Fall, wovon sie spricht. Ja, und wenn du auch besser regenerieren möchtest zwischen deinen Sporteinheiten, dazwischen deinen Einheiten, wo du Leistung bringst, das kann ja auch im Beruf sein, dann solltest du auf jeden Fall dabei bleiben heute. Denn da gibt es einige Tipps von ihr, die du sicher gleich auch umsetzen kannst. Stefanie ist ja nicht nur in diesem Podcast zu Gast, und das hat ja auch einen Hintergrund, warum sie hier ist. Sie wird auch an der BSPA Trainer Convention vom 20. bis 22. September im Bundessportzentrum Faag am See dabei sein. Dort hält sie einen Vortrag über das Thema Regenerationsmanagement im Spitzensport und sie gibt auch einen Workshop zum Thema Physiotaping im Sport. Ja, und wenn du jetzt Interesse hast, an diesem Event dabei zu sein, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos und natürlich auch den Link zu den Tickets. Ja, und alle, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen das schon. Dabei sein wird ja auch der Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürg Hösli. Mit ihm habe ich ja in der letzten Podcast-Episode ein spannendes Interview geführt. Das solltest du dir unbedingt anhören. Dabei ist auch der Grazer Sportwissenschaftler Lukas Kitzberger von der Löwenherz Fitness Company. Sein Thema ist Krafttraining im Ausdauer- und Teamsportarten im Spannungsfeld zwischen Leistungsoptimierung und Verletzungsprophylaxe. Also geballtes Wissen an einem Wochenende. Wenn du da jetzt Gefallen daran gefunden hast, dann schau rein auf bewegungsakademie.at und sichere dir eines der begehrten, kostengünstigen und limitierten Early-Bird-Tickets. Die gibt es nur mehr wenige Tage. Ja, die Stefanie, die ist tatsächlich schon vor dem Mikrofon und wartet auf meine Fragen. Servus Steffi, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich auch.
Steffi, magst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben über deine Ausbildung, über deinen Werdegang und was du so arbeitest, damit die Hörerinnen und Hörer dich ein wenig kennenlernen?
Ja, sehr gern. Ja, wir versuchen kurz zu halten, aber prinzipiell habe ich Sportwissenschaft in Wien, Physiotherapie in Graz studiert und dann auch noch einen Master in Sportphysiotherapie gemacht in Salzburg. Das heißt, also ich arbeite jetzt als hauptsächlich Physiotherapeutin, aber am Teil auch als Sportwissenschaftlerin. Ich bin aktuell im Olympiazentrum in Kärnten tätig und davor war ich in Graz und in Klagenfurt freiberuflich als Physiotherapeutin tätig und habe da schon immer Sportler begleitet im Bereich vom Judo, Radfahren, Eisschnelllauf und kann mich jetzt sehr glücklich schätzen, dass ich beide Berufe, quasi Physiotherapie und Sportwissenschaft, im Olympiazentrum Kärnten umsetzen darf und mit den Athleten direkt täglich arbeiten kann.
Ja, ich war ja schon einmal bei dir zu Gast, durfte das Olympiazentrum ein wenig besichtigen. Das ist ja im Stadion in Klagenfurt beheimatet und dort arbeitet ihr auch mit verschiedenen Leistungssportlern. Mit wem bist denn du zurzeit dort tätig? Kennen wir da vielleicht einige, mit denen du arbeitest?
Ja, aktuell ist der Blackie, also der Marco Schwarz, bei uns auf Reha. Der kommt wirklich täglich zur Therapie und zum Training. Also der ist ein alpiner Skifahrer, wer ihn nicht kennt. Dann macht gerade die Magdalena Lovnik, die Ruderin, die auch bei den Spielen in Paris antritt, die Reha bei uns nach einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule.
Genau, das war ja lange umstritten, nicht, ob sie überhaupt nach Paris reisen kann, aber ich glaube, jetzt wird sie es machen. Ne?
Ja, sie wird antreten. Sie trainiert jetzt noch nicht zu 100% voll wieder, aber es schaut sehr gut aus und es geht ja von Woche zu Woche besser. Also antreten wird sie fix, wie es dann sein wird an dem Tag X, das bleibt spannend.
Ja, und der Marco macht auch gute Fortschritte, damit wir nächsten Winter wieder auf ihn zählen können.
Ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank. Es ist echt eine beispielhafte Reha. Dem geht es sehr, sehr gut. Da läuft Gott sei Dank alles nach Plan und er wird im August das erste Mal wieder auf Schnee sein und das Trainingslager in Chile absolvieren.
Wo legst denn du den Schwerpunkt bei deiner Arbeit mit den Athletinnen und Athleten? Eher auf das Krafttraining oder auf die Beweglichkeit oder auf die Schmerzfreiheit?
Je nach Verletzung, je nach Sportler und je nach Sportart, würde ich einmal sagen. Also die Spitzensportler kennen ja ihren Körper schon sehr gut, weil sie ja sehr viele Jahre schon trainieren. Und da hat jeder seine individuellen Vorlieben, wie er die Regeneration gestaltet. Also manche möchten einfach nur Ruhe haben, möchten schlafen und eigentlich sehr wenig tun, quasi unter Anführungszeichen, für die Regeneration. Nicht mehr als das Nötigste, Essen und Schlafen quasi. Und manche sind aber sehr begeistert auch von ganz vielen anderen Maßnahmen. Ich muss aber auch sagen, im Leistungssport ist das leichter, weil man ja den Sport als Hauptberuf hat und somit auch die Zeit hat für die Regeneration. Das ist ja oft ein Thema.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, denn die Arbeit macht ja die Regeneration nicht unbedingt besser, auch wenn die Belastung vielleicht in einem anderen Bereich ist, aber trotzdem ist man belastet und die Regeneration wahrscheinlich nicht so gut. Steffi, die meisten Menschen, die haben ja eigentlich immer ihr Training im Fokus, also den Teil, wo sie sich anstrengen, aber nicht die Regeneration. Warum ist denn das so?
Das Training braucht man natürlich, um besser zu werden, aber auch die Regeneration, damit der Körper sich anpassen kann und adaptieren kann an diese Trainingsbelastung. Und ohne adäquate Regeneration kann es zu keiner Leistungssteigerung kommen. Deswegen ist die Regeneration genauso wichtig, würde ich sagen, wie das Training selbst.
Ja, im Training macht man eigentlich den Körper immer müder. Aber die eigentliche Leistungssteigerung, die passiert ja eigentlich in der Regenerationsphase. Steffi, du warst ja auch bei den Jugendolympischen Spielen und Jugendliche regenerieren ja eigentlich schneller als Erwachsene. Wie war denn da dein Eindruck? Musstest du hier auch Regenerationsmaßnahmen setzen, aktive mit den Jugendlichen, oder regenerieren die von sich aus eigentlich?
Ja, wie du schon gesagt hast, also je höher das Alter oder je fortgeschrittener das Alter ist, desto mehr Zeit muss oder sollte man für die Regeneration investieren. Aber auch schon im jungen Alter ist die Regeneration ein ganz wichtiger Bestandteil, vor allem eben während einer Wettkampfphase oder während den Wettkämpfen. Das habe ich halt mitgekriegt in Südkorea bei den Jugendolympischen Spielen. Die haben ja nicht nur an einem Tag ihren Wettkampf gehabt, sondern viele über mehrere Tage, wo vielleicht nur ein oder zwei Tage Pause war. Die haben Vorbereitung, die haben eine Qualifikation und dann eben erst das Finale. Und dazwischen ist auch bei den Jungen wichtig, die ja normalerweise eh noch mehr Energie haben, aber trotzdem, dass sie früh schlafen gehen, dass sie früh genug auch anreisen, zum Beispiel in ein anderes Land, damit man den Jetlag vermeidet und nicht so schon irgendwie geschlaucht dann startet. Dann ist vielleicht der Temperaturunterschied. In Südkorea hat es minus 20 Grad gehabt. Da muss man sich auch erst einmal anpassen. Also trotzdem auch genug Zeit einrechnen davor. Zwischendrin, wenn man wenig Zeit hat, muss man halt auch schauen, reicht's, wenn ich gut esse oder schlafe, aber braucht's vielleicht mehr, muss ich vielleicht zum Physiotherapeuten auch präventiv gehen, dass der da mal drüber schaut, dass so kleine Wehwehchen wie bei den Eishockeyspielern, die haben oft irgendwie bei den Adduktoren Beschwerden gehabt oder im Rücken, weil sie es auch nicht gewohnt waren, auf so einem hohen Niveau gegen so Top-Mannschaften dann über mehrere Tage zu spielen.
Hast du da konkrete Beispiele vielleicht, wie Athleten und Athletinnen auf Überlastungssymptome reagieren und wie du dann die Trainingspläne anpasst?
Ja, also wir im Olympiazentrum sind ja Gott sei Dank sehr gut ausgestattet. Da haben wir einige Möglichkeiten, um die Regeneration oder die Trainingsbelastung zu messen. Einerseits hat jeder oder sollte jeder ein Wearable tragen, also sprich zum Beispiel eine Uhr oder ein Whoop-Armband, das Daten der Herzfrequenz, Herzratenvariabilität aufzeichnet oder den Ruhepuls. Da weiß man ja, wenn der ja zu hoch ist oder nicht so ist, wie er normalerweise ist, dass man da schon Rücksicht drauf nehmen sollte. Dann haben wir im Olympiazentrum die Möglichkeit, CK zu messen, also Kreatinkinase. Da haben wir einen guten Laborwert, um ja einen Marker eben, dass man schauen kann, wie belastet bin ich schon oder ist das Training schon zu viel, brauche ich mehr Regenerationszeit. Dann haben wir eine Kraftmessplatte mit dem System Sixes. Da machen wir einmal in der Woche Sprungkrafttests. Das misst eben die Sprunghöhe. Und da kann man auch schauen, wenn die wirklich abfällt, so unüblich abfällt, dann ist das auch ein Marker dafür, dass ich vielleicht schon in einem Übertraining bin. Dann haben wir die Möglichkeit mit dem Lifter. Das ist so ein ganz großes Gerät bei uns, da kann man die Maximalkraft testen. Und das Wichtigste, glaube ich aber, ist trotzdem noch immer eine ehrliche Kommunikation von den Athleten gegenüber an selber, also gegenüber, wie geht's mir heute, wie schaut es aus und gegenüber vom Trainer. Und dazu kann man einen Fragebogen ausfüllen, den haben wir auch, also, aber da gibt's ganz viele gratis Apps am Handy, wo man einfach eintragen kann, wie habe ich geschlafen, wie ready fühle ich mich heute fürs Training. Von einer Skala zum Beispiel von 1 bis 9 dann bewerten, wie man sich fühlt, wie anstrengend war das Training. Und wir nehmen oft bewusst eine Skala von 1 bis 9, damit man nicht die 5 wählen kann, also so mittelmäßig. Es muss immer entweder besser oder schlechter sein quasi. Und das sind alles Möglichkeiten, wo man echt ein gutes Bild zusammenbekommt. Genau.
Das ist eigentlich das klassische Monitoring, was ihr dann mit Apps durchführt, wo die Athleten einfach Rückmeldung geben, wie es ihnen geht.
Genau, genau.
Mhm. Steffi, setzt du auch klassische Regenerationstools ein, wie Foam Rolling oder Flossing oder auch Stretching?
Ja. Zu den Maßnahmen gibt's ja passive und aktive, du hast eh jetzt schon ein paar genannt. Die passiven sind die am evidenzbasiertesten sind, die einfachsten, einfach nur schlafen und essen, also richtige Ernährung und genügend Schlaf. Zusätzlich kann man natürlich, wenn man für einen das persönlich wichtig ist und einen gut tut, zu einem Physiotherapeuten gehen, zur Massage. Man kann aktiv dehnen, meditieren oder eben mit einer Faszienrolle dieses Foam Rolling machen. Und genau, da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, die wir aber alle eigentlich einsetzen.
Und mit welchen Methoden hast du die besten Erfahrungen gemacht in der Regeneration?
Muss ich sagen, sehr individuell. Ich benutze sehr gerne das Flossband, um zum Beispiel ja die Schmerzrezeptoren zu beeinflussen, jetzt blöd gesagt. Also die werden durch das kurzfristige Anbringen von diesem Gummiband beeinflusst, so dass sie die Sensibilität herabsetzen und das steigert dadurch kurzfristig die Beweglichkeit und kann kurzfristig eben auch den Schmerz hemmen und dadurch fühlt sich das Gelenk zum Beispiel ein bisschen besser an, ist besser beweglich und das hält auch relativ lang an, auch wenn man es eben seriell benutzt, also immer wieder mal.
Kannst du uns das unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, was das Flossing genau ist und wie das funktioniert?
Ja, Flossing ist eher eine relativ neue Variante, die man vor allem in der Therapie jetzt immer wieder einsetzt. Zum Beispiel bei einer Einschränkung der Beweglichkeit von einem Gelenk, zum Beispiel dem Kniegelenk oder bei einer geringen Schwellung, wenn es überlastet ist oder wenn die Muskulatur einen hohen Tonus hat, dann bringt man das Band mit einem relativ hohen Druck ums Knie herum, also das wickelt man quasi herum. Das lässt man dann 1 bis 2 Minuten drauf. Währenddessen kann der Sportler sich ganz normal bewegen, ein bisschen gehen oder ein paar Kniebeugen machen. Und danach kommt es wieder runter. Dann lässt man es ein paar Sekunden eigentlich herunten. Und das macht man dann noch ein zweites und manchmal auch ein drittes Mal. Und danach fühlt sich wirklich das Gelenk und die umliegende Muskulatur ganz locker entlastet an, meistens schmerzfrei und viel beweglicher.
Durch das enge Wickeln des Gummibands um das Bein zum Beispiel schränkt man ja ein wenig die Durchblutung ein, oder?
Ganz genau, ja. Und durch diesen Druck, den man da aufbringt, wird währenddessen eben die Durchblutung etwas eingeschränkt und danach kommt es zu vermehrter Durchblutung genau in dem Bereich. Das nennt man diese reaktive Hyperämie und das bewirkt dann unter anderem auch die erhöhte Beweglichkeit und die erhöhte Schmerztoleranz.
Ja, ich habe das einmal gemacht, also mit dem Flossingband gearbeitet und es fühlt sich schon sehr eigenartig an, wenn man das Bein also so ganz stark abbindet.
Ja.
Und man spürt aber dann richtig, wenn man es runter tut, also wie man wieder vermehrt durchblutet ist und wie gut es dann eigentlich tut, ne?
Genau, also man hat direkt einen Effekt und ich freue mich drauf, wenn wir das dann gemeinsam einmal ausprobieren können.
Ja, genau.
Und ja, wenn man das selber mal spürt, weiß man, dass das wirklich gut tut. Und hat auch zum Beispiel der Marco Schwarz bei uns auch fast jeden Tag gerne vor oder nach dem Training einmal drauf am verletzten Knie, weil es sich dann einfach gleich besser anfühlt.
Und wie setzt du die Hartschaumrolle ein, also das Foam Rolling? Gibt es da auch positive Erkenntnisse aus deiner Arbeit vielleicht oder aus der Studienlage?
Ja, das Foam Rolling wird bei uns prinzipiell eigentlich vor dem Training angewendet, weil es sozusagen wie einen Aufwärmeffekt hat. Und da ist es auch sinnvoller eingesetzt. Also dadurch wird auch die Beweglichkeit etwas gesteigert, weil die Sensitivität der Schmerzrezeptoren, also dieser Mechanorezeptoren, die wir in der Haut haben, wird kurzfristig herabgesetzt. Und dadurch kann ich mich gleich besser und schneller bewegen. Also es ist wirklich so wie ein Warm-up-Effekt, ähnlich vergleichbar wie beim dynamischen Dehnen. Aber manche benutzen es auch nach dem Sport, wenn man sagt, boah, jetzt habe ich so einen Muskelkater, ich gehe jetzt noch ein bisschen ausrollen. Das hat dann auch den Effekt, dass es zu einer kurzfristigen Reduktion von Muskelschmerzempfinden kommt und das kann die subjektive Regeneration schon fördern. Und die Schmerzrezeptoren, die dann durch dieses Foam Rolling ein bisschen in der Wahrnehmung herabgesetzt werden, die sind dann für den Dehnreiz zum Beispiel auch weniger sensibel. Das heißt, ich kann es nutzen zum Beispiel, dass ich zuerst ausrolle, dann empfinde die, ich sage wieder Aufwärmeffekt, die empfindet auch den Dehnreiz dann weniger schmerzhaft und das führt dann auch kurzfristig zu einer Verbesserung der Dehnfähigkeit. kurzfristig hast, 1 bis 2 Stunden, habe ich zum Beispiel eben diese Schmerzhemmung vom Muskelkater durch das Rollen und kann dann vielleicht auch besser dehnen. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich dann eben nicht zu stark und zu intensiv mit zu starkem Anpressdruck rolle, weil das kann dann wieder in eine gegenteilige Richtung führen. Aber das Problem ist eben, die Studienlage ist dann nicht so fortgeschritten. Also es gibt jetzt keine exakte Dauer oder Geschwindigkeit oder in welcher Richtung man rollen soll. Das hat keinen Einfluss auf die Effektivität. Da kommt es auf die individuellen Vorlieben drauf an. Also wir verwenden es eher in der Vorbereitung vor dem Training als nach dem Training, aber eben individuell kann man schon sagen, dass es das subjektive Empfinden verbessert nach dem Muskelkater und deshalb auch die Regeneration fördern kann.
Foam Rolling ist auf jeden Fall hilfreich vor einer Belastungsphase und eventuell also danach auch so als bisschen als Wellnessprogramm für die Muskulatur. Du hast ja vorhin auch das Thema Stretching erwähnt. Gibt es da einige Stretching-Methoden, die vielleicht hilfreicher sind als andere?
Genau, das hat ja dann keinen regenerativen Effekt, eigentlich einen Warm-up-Effekt, in dem Sinn, dass ich bereit bin fürs Training, dass die Gelenke und Muskulatur ein bisschen vorbereitet ist auf die spezifische Belastung, die ich dann habe im Training. Und das ist auch prinzipiell ein kurzfristiger Effekt. Das heißt, vor dem Training lieber dynamisch dehnen als statisch dehnen, weil durch das statische Dehnen beweisen einige Studien, dass ich sogar die Leistungsfähigkeit vermindere. Wenn ich da länger drin bleibe als 30 bis 45 Sekunden in einer Position, vermindert das meine Maximalkraft, meine Sprunghöhe zum Beispiel und generell eben die Leistungsfähigkeit. Also vor dem Sport ist wichtiger, richtiger, sagen wir so, dynamisch dehnen. Das hat den gleichen Effekt wie das statische, nur ich habe keinen negativen Effekt auf die Leistungsfähigkeit. Und wenn man jetzt auf die Regeneration Rücksicht nehmen will im Dehnen, ist schwierig zu sagen, weil das Dehnen, wenn es wirklich intensiv gemacht wird, damit es auch einen Effekt hat, da muss man ja täglich dehnen und wirklich 2 Minuten und über längere Zeit, damit die mehr Beweglichkeit bekomme in der Muskulatur, da provoziert es mir eher den Muskelkater. Also da hat es dann keinen regenerationsfördernden Effekt. So ein sanftes Nachdehnen, so nach dem Laufen zum Beispiel, das kann einen kurzfristigen analgetischen und zentralnervös entspannenden Effekt haben. Und das wirkt sich dann auch vielleicht kurzfristig auch positiv aus auf das allgemeine Wohlbefinden. Das heißt, dass wieder kurzfristig wenn ich dazu atme, das beruhigt mich, das vermindert vielleicht kurzfristig auch das Schmerzempfinden ein bisschen in der Wade, aber das ist eher subjektiv, das ist gar nicht wirklich in der Studienlage bewiesen.
Das geht dann ein wenig so in die Richtung von meditativen Entspannungstechniken, sowie vielleicht auch Mediation oder Atemtechniken. Haben diese meditativen Entspannungstechniken in deiner Arbeit auch eine wichtige Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also gar nicht jetzt hauptsächlich in der Regeneration, mehr in der Rehabilitation, würde ich einmal sagen. Weil nach einer Verletzung ist es noch wichtiger, dass ich wirklich im Kopf wieder klar werde und mich schon auf das Nächste fokussiere, nicht immer mit negativen Gedanken behaftet bin. In der, was eben mit der Verletzung zu tun hat. In der Regeneration ist es sicher wichtig, dass man danach zum Beispiel so eine progressive Muskelrelaxation gibt, zum Beispiel, oder im Yoga, dass man einfach tief und gut atmet und sich auf das konzentriert. Und das kann bei den Athleten auch den Stress, den man auch durchs Training, nur den Alltagsstress im Training provoziert man ja auch Stress im Körper und hat ja hormonelle Auswirkungen auf das Cortisol zum Beispiel. Und das kann man durch mentales Training und durch verschiedenste Atemtechniken beeinflussen. Man muss aber auch sagen, dass das auch wieder von jedem Athleten sehr individuell gehandhabt wird. Also für manche ist es was und für manche ja eher nicht.
Arbeitest du eigentlich mit deinen Athletinnen und Athleten auch mit Visualisierungstechniken, sodass du vielleicht versuchst, spezielle Ereignisse oder Situationen vorweg schon zu antizipieren durch Bilder, die im Kopf erzeugt werden?
Also ich versuche schon in Gesprächen, in der Physiotherapie hat man ja Zeit mit den Athleten für über so eine Sachen zu sprechen und die sind oft mir, glaube ich, oder sagen sie ja selber, fast näher als unserem Sportpsychologen im Olympiazentrum und reden da wirklich sehr viel über ihre Ängste zum Beispiel eben vor einem Wettkampf oder dies oder jenes und da versucht man natürlich auch Tipps zu geben, nur bin ich da in dem Bereich jetzt eben nicht der Experte, sondern haben wir einen eigenen Sportpsychologen bei uns am Olympiazentrum, aber es nutzen ganz, ganz viele ihre eigenen Tools, wie sie dann vor dem Wettkampf zum Beispiel ein Kraftbild visualisieren, ein Tier zum Beispiel, einen Löwen oder etc., der ganz stark ist oder was sie halt gerade brauchen oder stellen sich am Strand vor, am Meer, dass sie dort liegen, was sie ein bisschen runterholt, wenn sie sehr nervös sind. Oder Tänzer gibt es viele, die dann ein bisschen dehnen anfangen, weil sie das irgendwie ja eher in einen Ruhemodus bringt, sozusagen.
Wir haben jetzt schon einige Techniken besprochen, wie zum Beispiel das Flossing, was es auch genau ist, wie du mit der Hartschaumrolle arbeitest, was das Stretchen bringt, welche mentalen Regenerationsmaßnahmen sinnvoll sind. Gibt es jetzt neue Trends und Entwicklungen im Bereich Regenerationsmanagement, die vielleicht in den nächsten Jahren erst richtig durchstarten oder die vielleicht noch etwas Zeit brauchen, damit sie richtig gut entwickelt werden und die man dann in Zukunft anwenden wird? Siehst du da Trends?
Im Regenerationsbereich würde ich sagen, auf jeden Fall in der Ernährung. Also da gibt es ja von A bis Z schon verschiedene Supplements, wo jeder glaubt, wenn ich das trinke direkt nach dem Training, dann bin ich ganz fit wieder oder ja, da gibt es ganz, ganz viele Trends. Und im Bereich der Rehabilitation gibt es auch sehr viel, aber im Bereich der Regeneration würde ich sagen, da wird am ehesten auf die Ernährung fokussiert. Und dann gibt es noch den Bereich mit Kältebecken, Kältekammer, wo es einmal heißt, dass da ja innerhalb von ein paar Minuten eben in der Kältekammer danach wieder ganz frisch bist und fit bist. Oder wie man bei den Fußballern oft sieht, dass sie halt in irgendein Kältebecken hineingehen.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Hast du da schon etwas gemacht in Richtung Kältebehandlung mit deinen Athletinnen und Athleten?
Ich war zum Beispiel mit Marco Schwarz öfter oder bin mit ihm gemeinsam dorthin gefahren zu einer Kältekammer. Das Olympiazentrum ist ja im Wörthersee-Stadion. Dort trainiert auch der Bundesligist die Austria Klagenfurt. Und die verwenden häufig so ein Kältebecken, damit sie eben schneller wieder dann zum nächsten Training, wenn sie zweimal am Tag trainieren zum Beispiel, dann sind sie schneller wieder fit fürs zweite Training.
Ja, die Kältebehandlung ist ein durchaus spannendes Thema, was sehr viele Profimannschaften anwenden, speziell im Fußball. Also wenn viele Trainingsreize hintereinander kommen oder wenn mehrere Spiele in einer Woche sind, so wie zum Beispiel in der bevorstehenden Fußball-WM, wird spannend, ob das vielleicht einige Teams nützen. Oft kriegt man sowas ja durch die Medien mit, ob wer da schneller regeneriert. Spannend. Du hast auch die Ernährung erwähnt, über die Supplemente, die viele zu sich nehmen. Gibt es da bestimmte Trends jetzt, welche Supplemente man wann nimmt?
Da gibt's ganz, ganz viele verschiedene. Nur muss ich auch sagen, also wir haben eine Ernährungswissenschaftlerin bei uns am Olympiazentrum. Ich habe die Informationen eigentlich immer von ihr aus erster Hand. Sie informiert sich da immer ganz viel und hat wirklich Erkenntnisse von ganz neuen Studien. Ich würde sagen, dass man das meiste aus normaler Ernährung eigentlich holen kann. Wenn der Teller alles beinhaltet nach dem Training, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, meistens natürlich bei Sportlern einen höheren Anteil an Eiweiß, dann muss man gar nicht viel supplementieren. Man muss aufpassen, vor allem bei Mädchen, dass die zum Beispiel auch in körperbewussten Sportarten, wo es darauf ankommt, wie viel Gewicht ich habe, da muss man wirklich aufpassen, dass sie genug essen und trinken. Da haben wir immer wieder den Fall, dass sie essen, aber trotzdem supplementieren müssen, aber nicht in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern einfach in Form von, also schon Nahrungsergänzungsmittel, aber einfach in normaler Form von Eiweiß oder Kohlenhydraten. Und dass die oft sehr viele Sportler, wenn sie wirklich sich viel bewegen, trotz quasi normaler Ernährung, das noch immer viel zu wenig ist. Und die wirklich zusätzlich Shakes trinken müssen, damit sie auf die ausreichende Ernährung kommen.
Es gibt scheinbar wirklich viele Athletinnen und Athleten, die zu wenig essen, wenn sie Sport treiben. Das hat ja auch in der letzten Folge der Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürg Hösli gesagt, der auch sehr viele Spitzensportler betreut. Und deine Kollegin, die Barbara Birka-Praschnik, mit der habe ich ja auch ein Interview schon geführt, das ist die Folge 105, die war sehr spannend. Sie hat dasselbe gesagt eigentlich. Also da ist man sich scheinbar einig, dass man einfach die Anzahl oder die Menge der Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette einfach nach oben schreiben muss, wenn man Sport und Bewegung vermehrt macht. Die Supplemente sind vielleicht ein Thema, wenn man wirklich einen Mangel von etwas hat, aber sonst kann man das eigentlich ganz herkömmlich abdecken, man muss eben nur mehr essen.
Genau, da muss man eben dann individuell auf jeden Einzelnen eingehen, da kann man eigentlich nicht pauschal jetzt globale Tipps geben, was man essen soll, trinken soll, damit man schnell regeneriert. Das ist eher leider schwierig.
Ja, genau.
Würde ich gern sagen, aber genau. Es ist sehr schwierig zu sagen.
Genau. Ja. Die Betreuung von Leistungssportlern ist ja sehr, sehr individuell. Das haben wir jetzt inzwischen schon herausgefunden. Spannend ist ja auch, du hast an der BSBA Trainer Convention einen Vortrag über das Thema Entspannungsmanagement im Spitzensport. Was erwartet denn die Hörerinnen und Hörer bei deinem Vortrag? Kannst du uns da schon ein wenig verraten vielleicht?
Ja, das finde ich ganz toll, dass das gemacht wird in die Richtung, weil das ist wirklich vielleicht noch ein bisschen ein unaufgeklärtes Thema, weil viele Fortbildungen gehen immer ums Training, 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 aber keiner schaut wirklich auf die Regeneration ganz spezifisch. Deswegen finde ich das echt toll, dass das gemacht wird und würde mich freuen, wenn sich da viele anmelden. Und so wie heute haben wir eben vor, das Thema Regeneration im Spitzensport zu beleuchten, aber ich würde auch sagen, da vielleicht nicht alle aus dem Spitzensport kommen bei der Regeneration, weil sicher auch ein bisschen allgemeiner das Thema halten und dann auch verschiedene Beispiele bringen, wie eben das genannte Flossing, dass das jeder mal ausprobiert, wie sich das anfühlt. Dann werde ich einen kleinen Workshop halten über das Kinesiotaping. Das kennt sicher jeder, diese bunten Streifen, die man schon bei verschiedenen Sportlern einmal gesehen hat. Es ist auch ganz leicht, einige Techniken dann gleich selber kleben zu können oder bei seinen eigenen Athleten anzuwenden oder bei sich selber. Und dann werde ich zeigen auch so ein Blood Flow Restriction Training. Das fördert die Regeneration eigentlich nach einer Verletzung. Zu dem komme ich dann später noch genauer. Und vielleicht kann ich 1-2 Geräte, die wir haben im Olympiazentrum, auch mitnehmen. Unser Magnetfeld zum Beispiel, weil das den Stoffwechsel sehr, sehr beschleunigt und dadurch auch die Regeneration positiv beeinflusst.
Herr Steffi, vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und für deine Tipps, die du uns gegeben hast. Ich und sicher viele andere freuen uns schon auf deinen Vortrag und auf deinen Workshops an der BSBA Trainer Convention. Hier nochmal der Tipp: Schaut rein auf bewegungsakademie.at und holt euch ein Ticket. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Sommer und alles Gute.
Ja, vielen Dank, ebenso natürlich. Alles Gute dabei und ich freue mich schon.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.